Herzlich willkommen zum Coffee & Chainrings Podcast. Wir haben heute wieder eine besondere Folge unseres Kaffeekränzchens. Ich habe heute mit dabei den lieben Reini. Hallo Reini.
Ja, hallo in die Runde.
Weißt du denn schon, worüber wir sprechen?
Wir sprechen heute über unsere Home Trails sozusagen.
Genau, unsere Home Trails. Wir haben nämlich seit, ja, ich weiß es gar nicht genau wann, auf jeden Fall seit kurzer Zeit einen Trailpark bei uns in Bad Iburg. Wo das ist, werdet ihr noch erfahren. Und dafür haben wir einen ganz speziellen Gast eingeladen. Der ist zweiter Vorsitzender der Teuto-Freunde und ein Mitgründer dieses schönen Trailparks bei uns. Und das ist der liebe Daniel. Hallo Daniel.
Hallo zusammen.
So, Daniel, schön, dass du da bist und wir heute über den schönen Trailpark, den wir alle schon kräftig nutzen und wo wir auch viel Spaß haben und begeistert sind, werden wir dir heute einige Fragen und stellen zu unserem Trailpark und ich hoffe, dass wir daraus sich von uns ein schönes Gespräch entwickelt. Ja, und dann schauen wir mal. Wir fangen einfach mal damit an, Daniel, da dich unsere Zuhörer nicht kennen, stell dich doch mal vor.
Ja, vielen Dank. Also schön, dass ich heute hier sein darf. Finde ich ja super. Also auch jetzt, dass du schon gesagt hast, dass euch der Trailpark gefällt. Das ist natürlich sowieso toll. Und ja, kurz ein paar Sachen zu mir. Ich komme ja auch aus der Region Osnabrück. Bad Iburg ist ja ein bisschen südlich von Osnabrück. Das sind hier auch so meine Heimatberge, wenn man das so sagen darf. Also ich denke schon, dass man Berg dazu sagen darf. Bin selber aus Leidenschaft Mountainbiker. Ich fahre seit über 20 Jahren, glaube ich, Mountainbike. Und auch mittlerweile, glaube ich, ein bisschen mehr, so wie der Durchschnittsfahrer vielleicht auch. Also von daher ist das natürlich auch für mich eine schöne Sache, dass wir jetzt hier so tolle Trails hier vor Ort haben. Und wie du schon gesagt hast, ich bin mit im Vorstand von den Teuto-Freunden und freue mich da heute ein bisschen darüber berichten zu dürfen, wie das alles so funktioniert und was da so passiert ist.
Ganz kurz, also der Nürnberg, ich denke, dass man Berg sagen darf, das ist 331 Meter über Meeresspiegel, über Null. Ich weiß jetzt nicht, ist das dann, was ist das dann? Ist doch kein Hügel mehr, oder?
Mittelgebirge, es ist Mittelgebirge.
Ja, Mittelgebirge, genau.
Genau.
Ist eigentlich also der höchste Punkt vom Teutoburger Wald, würde ich sagen, ne? Wenn man so mal ehrlich ist. Würde ich sagen.
Also ich denke, wenn man von unten hochfährt und weiß, wie sich das in den Beinen anfühlt, darf man da durchaus Berg zu sagen. Genau.
Ja, da so kann ich nur hundertprozentig zustimmen.
Und wenn man jetzt sieht, wie lang die neuen Trails sind, kann man das auch sagen. Die sind ja echt schön lang, ne?
Definitiv. Aber lass uns doch mal von der Chronologie so ein bisschen vorne anfangen, also wie es zu so einer Idee kommt, dass man gern Trails haben will, ist logisch. Wir haben bei uns am Dürrenberg sehr, sehr viele Trails gehabt, wo man leider sagen muss, dass die Trails natürlich nicht alle legal sind und es wie in vielen, vielen anderen Gebieten auch immer wieder zu Diskussionen und Problemen rund um unseren schönen Dürrenberg in Bad Iburg gekommen ist. Daher gehe ich mal von aus, dass die Idee damit ja eigentlich schon gesetzt war, dass man sowas machen könnte. Stimmst du mir dazu, Daniel? Oder gab es noch irgendwie andere Gründe, wie seid ihr da darauf gekommen, dass wir in Bad Iburg einen Trailpark brauchen?
Also tatsächlich, ich sag mal so, von Anfang an war die Idee jetzt nicht so mit dem Titel unterwegs, dass wir in Bad Iburg einen Trailpark brauchen. Also die Geschichte dahinter ist ja schon deutlich, deutlich älter. Und es ist schön, dass am Ende dieser Trailpark in Bad Iburg draus geworden ist. Aber am Anfang war eigentlich nur die Idee zu sagen, okay, wir sind ja Mountainbiker, wir sind alles erwachsene Leute und auf einmal wird man in so eine illegale Ecke gestellt, so als Naturvernichter und Rowdy und so weiter und so fort. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Und da ging es dann irgendwann ja schon los mit runden Tischen und Zusammenkünften, also alles so Runden zur Konfliktbewältigung und wie man das irgendwie lösen könnte. Und das hat auch echt ein bisschen gedauert und am Ende ist dann quasi diese Lösung, die wir jetzt haben, oder dieses Pilotprojekt daraus entstanden. So möchte ich es mal sagen. Also der Grundgedanke war erstmal, wie können wir Mountainbiken überhaupt legal und naturverträglich hier in unserer Region hinbekommen? Und da gab es durchaus auch ganz viele andere Ansätze in der Vergangenheit.
Wer war denn jetzt praktisch mit am runden Tisch? Oder ich meine, da mussten ja, es reicht ja nicht, wenn da Mountainbiker sitzen, da müssen ja auch sozusagen die Gegenseite sitzen oder wie man es auch nennen will.
Genau. Also letzten Endes, so ganz am Anfang, war natürlich der Landkreis Osnabrück war oft im Boot, aber auch die Gemeinden. Es gab zum Beispiel auch mal Ansätze über Strecken in Hagen und so, da war natürlich die Gemeinde Hagen dabei. Untere Naturschutzbehörde war immer dabei, Vertreter von den Grundbesitzenden, also sei es jetzt welche aus dem Privatwald oder auch Landesforsten. Also es war immer eine ganz, ja, umfangreiche Truppe. Und das ist auch das, was das eigentlich auch so komplex macht, dass da extrem viele Interessensgruppen zusammenkommen, die
Ja.
alle in irgendeiner Form was von dem Wald haben wollen.
Ich lasse mal kurz einen Schritt zurückspringen von eurer Idee und euren ersten Gesprächen bis zum Tag X, wo es dann feststand, dass der Park oder die Trails gebaut werden kann. Was für einen Zeitraum sprechen wir da?
Ich glaube, wenn ich jetzt an meinen ersten runden Tisch zurückdenke, sind das bestimmt 8 bis 9 Jahre sind da bestimmt vergangen. Und davor gab es sogar schon welche. Also gab es dann mal hier und da ein paar Bemühungen und so. Also richtig konkret ist es tatsächlich erst so geworden mit der Gründung der DIMP IG Osnabrücker Land. Die haben wir so 2017 haben wir die gegründet, weil immer so die Forderung war, wir brauchen irgendeine Organisation und einen Ansprechpartner. Und damit hat das ganze Thema ein bisschen Fahrt aufgenommen. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, Fahrt aufgenommen, ist auch schön gesagt, 2017. Das ist ja auch schon wieder irgendwie über 7 Jahre, ne? Also,
Wahnsinn, ja.
ist schon verrückt. Ja.
Ach, krass, wenn man, ja, mal raus an unsere Zuhörer, wenn hier Interessierte zuhören, die sowas umsetzen wollen, dann ja, fangt frühzeitig an, damit wir vor der Rente auch nochmal eure Trails nutzen können.
Ja, wobei man jetzt ja sagen muss, ist, wenn wir natürlich das gewusst hätten, was wir heute wissen und auch das Verständnis, ne, das muss man auch mal sagen, also in der Zeit ist ja nicht so, dass wir alle möglichen Ideen verworfen, durchgegangen, zu Ende geplant haben und solche Sachen. Das war eigentlich eher ein Verständnis schaffen bei allen Beteiligten. So. Ja, und jetzt muss ich mal vorstellen, ich meine, Mountainbiken, wenn man jetzt einen beliebigen Mountainbiker fragt, was Mountainbiken überhaupt ist, dann kommen da ja auch schon verschiedene Antworten raus. So. Ich meine, wir drei sind uns, glaube ich, in der Art und Weise, wie wir Mountainbiken, relativ einig. Als Marathon-Racer, wenn ich das so sagen darf. Aber da gibt es dann noch so viele andere Aspekte.
Ja.
Und wenn wir uns schon damit so schwer tun, den Begriff des Mountainbikers zu definieren, wie soll das jemand hinkriegen, der mit dem Sport eigentlich nichts am Hut hat, ne? Und das muss man eher sagen, das war so ein Erkenntnisprozess für viele Beteiligte, erstmal über den Zeitraum zu verstehen, was der Bedarf ist und wie sowas aussehen könnte.
Wann war denn so für dich klar, okay, das ist jetzt der Durchbruch, es könnte tatsächlich werden. Das war ja nicht 2017, das war dann ja wahrscheinlich viel später, ne?
Ja, also tatsächlich hatten wir erst noch ein Projekt mit den Stadtwerken, wo es auch schon um so ein Trailpark-Konzept auch ging. Und das wurde alles relativ groß gedacht, um ein Mobilitätskonzept und, und. Das ist dann aber, ich weiß ehrlicherweise nicht ganz genau, warum. Da steckte ich dann auch nicht mehr ganz so doll drin, dann im Sande verlaufen. Und dann hat man das nach diesem Projekt nochmal neu aufgerollt. Und das war eigentlich so das, was dann dazu geführt hat, dass wir hier heute sind, so wie wir sind. Also da muss ich auch sagen, da war unter anderem TerraVita, das ist ja hier so ein ja, Unternehmen, was sich auch um die Wanderwege kümmert und auch mit dem Landesforsten und der unteren Naturschutzbehörde und so weiter. Da waren die ganz pfiffig und die haben dann so eine Machbarkeitsstudie mit einem Hannover Unternehmen da, die Firma BTE, gestartet, die sozusagen auch mal extern prüfen sollten, okay, was ist denn hier in der Region überhaupt so möglich und wie könnte sowas aussehen? Und das war eigentlich so ein bisschen das Ding, wo wir richtig eingestiegen
Wann
sind.
war das?
Das Projekt startete, ich meine, so 2021 ungefähr. Da sind die so mit ins Boot gekommen. Und das war wirklich auch so ein Projekt, das war über ein Jahr ausgelegt und wurde dann auch durch BTE extern moderiert.
Dieses BTE, die planen, sondern die kennen sich aus mit Bikeparts oder was machen die? Oder
Tatsächlich ist das so ein Genau, das ist ein Unternehmen, was so Radtouristikkonzepte unter anderem auch macht. So. Jetzt muss man sagen, vielleicht war das, wie soll ich sagen, das Gute daran war, dass da jetzt ein Externer dabei war, der es geschafft hat, zwischen diesen ganzen Konflikten der einzelnen Parteien das eigentlich ziemlich gut zu vermitteln und diese ganzen Erkenntnisse aus den letzten Jahren, was so Bedürfnisse so betrifft, auch dann zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Und das war eigentlich großartig an der Stelle.
Und wahrscheinlich auch, vermute ich mal, also ich kann mir das so vorstellen, wenn dann das, sagen wir mal, von extern jemand moderiert, Ahnung von der Materie hat, der dann auch so ein Tourismuskonzept auch vielleicht den Skeptikern so ein bisschen gegenüber darstellen kann, dass das für die Region dann halt auch interessant sein ist und man da ganz andere Dinge raus generieren kann. Kann ich mir so vorstellen, dass sowas dann sicherlich auch Thema dabei wird und dass man da sicherlich so Skeptiker eher mitkriegt, als wenn man das nur selber versucht, ne?
Genau, also das Gute war, glaube ich, dass sie sehr objektiv einfach die verschiedenen Interessenskonflikte da bearbeitet haben und daraus eben dann auch Ideen für eine mögliche Lösung geschaffen haben. Also da wurden dann auch so Regionen untersucht und wir haben ja hier verschiedene Bereiche. Wir haben ja im Endeffekt drei Bereiche, die sich so fürs Mountainbike mal so grob eignen hier in der Region. Das ist natürlich der Dörnberg, der Hügel und der Piesberg, alleine schon wegen der Höhe an sich, ne, und auch, weil ja, weil es da auch schon zum Teil auch schon Trails gab, also wo waren so die Hotspots und solche Sachen. Das haben die halt so mit auch nochmal kartiert und analysiert und das dann eben auch in so eine Machbarkeitsstudie verpackt. Und mit eines der Ergebnisse von dieser Studie war eben auch ein mögliches Vertragskonstrukt zwischen den Leuten, auf deren Grundstücken nachher die Trails gegebenenfalls verlaufen könnten. Also so ein Vertragskonstrukt, was dann auch so Haftungsrisiken und solche Dinge auch dann im Endeffekt vielleicht auch ja, abwehrt. Jetzt ist es aber so, ich spoilere jetzt schon mal vielleicht für die nächste halbe Stunde, es ist aber ganz anders gekommen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen ja alle, wie es gekommen ist zum Schluss. Wir haben ja einen Trailpark. Aber die Entstehungsgeschichte dahin, das wird sicherlich noch spannend. Gab es, ich weiß nicht, ob man da überhaupt drüber reden darf im Nachgang, gut, wir nennen ja keine Namen, wo gab es denn die meisten Hindernisse eigentlich in dieser Richtung war das von behördlicher Seite, war das ja von, obwohl, nee, die Trails gehen ja alle über den Staatsforst, glaube ich nur, ne? Also
Genau.
da ist ja nichts Privates dabei, ne?
Ja, aktuell sind die Trails tatsächlich auf dem Landesforst und das hat eben
Landesforst,
dann
nicht
auch
Staatsforst, ja.
mit der aktuellen Lösung halt auch zu tun. Also, wo waren jetzt die meisten Hindernisse? Also tatsächlich von Seiten der Behörde eigentlich gar nicht so sehr. Also ganz im Gegenteil, die untere Naturschutzbehörde und so, die haben immer extrem kooperativ und zielorientiert auch an dem Konzept auch gearbeitet, ne? Also auch total lösungsoffen und auch dann umweltorientiert und so, das war eigentlich auch super. Klar, jetzt der Privatforst war immer sehr skeptisch und hatte da auch so seine Forderungen. Es gab da ja auch zum Beispiel so das Ranger-Konzept, was jetzt hier auch eingesetzt wird, was ja auch mit unter anderem auch dann Wunsch von den Privatwaldbesitzern war. Ich sag mal, was vielleicht so ein bisschen so ein Rückschlag war und das war jetzt auch das, weswegen das am Ende dann doch anders gekommen ist. Das ursprüngliche Vertragskonstrukt sah eigentlich so aus, dass der Landkreis auch mit Teil von diesem Vertrag war. Und da war es dann aber nachher so, dass es dann, also falls es jetzt jemand hier aus der Politik hört oder so, bitte nicht böse falsche Begriffe nehme, aber da gab es halt so einen Haushaltsbeschluss oder so einen Sitzungsbeschluss, dass halt eben der Landkreis da jetzt nicht mehr mitmachen sollte, also nicht mehr als Vertragspartei auftreten sollte. Und damit war sozusagen das Ursprungskonzept quasi über den Haufen geworfen, was auch dann so die Finanzierungssicherheit und solche Sachen auch betrifft. Und wir mussten das eigentlich nochmal alles komplett neu denken, die ganze Geschichte. Und daraus ist dann am Ende
Die Teute Freunde wahrscheinlich entstanden, gehe ich mal von aus.
genau. Also vor allem jetzt war es eben kein Vertrag mehr zwischen den Mountainbikern, dem Landkreis und einem Grundbesitzer, sondern am Ende war es nur noch ein Vertrag zwischen den Teutofreunden und dem Grundbesitzer und das in dem Fall der Landesforsten. So. Und das Spannende an der Stelle war natürlich, dass wir Ich habe das jetzt gerade schon mal angedeutet, wir zahlen ja auch ein Nutzungsentgelt. Und das war natürlich dann so der große Punkt, dass wir gucken mussten, wie kriegen wir die Gelder zusammen und auch ja, glaubwürdig zusammen. Und da muss man auch sagen, der Landesforst war da auch immer extrem offen und auch, da darf ich jetzt auch ruhig mal einen Namen nennen, weil das ist auch ein ausgesprochenes Lob von mir. Der Ferchland, der auch da mit federführend war, der hat sich immer extrem für das Projekt eingesetzt, der war da sehr offen und auch lösungsorientiert. Das war eine großartige Zusammenarbeit. Und so konnten wir da auch mit dem Landesforsten halt ja, einen bilateralen Vertrag machen. Und deswegen haben wir jetzt auch die Trails eben auf dem Gebiet der Landesforsten.
Darf ich kurz einmal, also im Grunde genommen ist es so, haben sich nachher praktisch alle rausgezogen, also das heißt die privaten Waldbesitzer, der Landkreis und übrig geblieben sind zwei Parteien, der Landesforst und die Teutofreunde als Verein. Und die haben einen Vertrag abgeschlossen. Ist das richtig so?
Genau, also der Gestattungsvertrag ist jetzt zwischen den Landesforsten und den Teutofreunden. Der Landkreis hat uns halt dahingehend natürlich auch noch weiter unterstützt, als dass wir noch gucken mussten, dass wir Genehmigungen kriegen. Wir mussten eine Befreiung vom Landschaftsschutzgebiet beantragen und solche Sachen. Da hat die untere Naturschutzbehörde auch immer uns großartig beraten und da auch mitgeholfen. Nur der Landkreis war in dem Fall halt nicht mehr auch zum Beispiel als Bürger oder mit finanziellen Mitteln oder Versicherungen oder ähnliches involviert. Ja.
Und der Landesforst bekommt jetzt praktisch von den Teutofreunden Geld, weil die sozusagen Boden abgetreten haben, wo die Trails jetzt laufen. Oder
Genau,
wie
also
entstehen diese Kosten?
wir zahlen vom Prinzip her ein Gestattungsentgelt an den Landesforsten für unsere Trails.
Und dafür gibt es Sponsoren und Vereinsmitglieder, schätze ich.
Genau, also das war, muss ich auch sagen, das war, also im ersten Moment war das natürlich für uns ein Schrecken, als wir gesehen haben, oh Mist, wir müssen jetzt, der Landkreis ist da an der Stelle raus, wir müssen das alles selber organisieren, aber da muss ich auch sagen, da haben Martin und Marco, unsere beiden Sponsorbeauftragten, da großartigste Arbeit geleistet und auch da ganz schnell Sponsoren auch gefunden. Und auch die Sponsoren, wir hatten echt viele Unterstützer, die da Bock hatten mitzumachen, sodass wir da auch ganz schnell glaubhaft darstellen konnten, dass wir diese Summe auch bereitstellen können. Und das hat man jetzt auch schon in den ersten oder im ersten Jahr des Vereins auch gesehen. Wir haben super viele Helfer und auch motivierte Vereinsmitglieder bekommen und ja, so dass wir das einfach auch ja, stemmen können und so ein Projekt auch verwirklichen können.
Aber wenn ich das alles so höre, war das ja echt ein steiniger Weg, ne? Hast du häufiger mal gedacht, den Scheiß auch hinzuschmeißen?
Ja, es gab so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, so machen wir das nicht. aber das war dann einfach, weil das, also auch jetzt so, wie es jetzt ist es ehrlicherweise so, das ist nicht unumstritten, was wir da tun, auch in der Mountainbike-Community auch. Auch gerade wegen diesem Nutzungsentgelt. Also es gibt so diese, auf der einen Seite halt, sag ich jetzt mal, ja, Organisationen, die auch dann sagen, nee, also das muss kostenfrei sein, irgendwie sowas. Das kann nicht sein, dass man da als Mountainbiker für seine Trails irgendwie Geld bezahlt. Jetzt aber so bei Wanderwegen und so ist es ja auch in der Regel nicht unbedingt der Fall, dass die Wandervereine dafür so viel Geld bezahlen oder ähnliches. Auf der anderen Seite, wenn wir es nicht gemacht hätten, hätte das Projekt so nie stattgefunden. Und es gab zwischendurch Momente, wo auch da, soll ich sagen, Summen im Raum standen, die einfach auch so in so einer Höhe waren, wo man das auch hätte einfach, nee, hätte nicht gepasst. Also das hätte nicht nie funktioniert. So, ne?
Dann ist der Landesforst euch entgegengekommen oder
Ja,
wie ist es
total.
dann?
Also genau, wir sind irgendwo bei, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber irgendwo bei 4 € und mehr den Meter gestartet irgendwo. Und das ist
Den
natürlich jedem
Meter.
klar, dass, ja. Und das
Okay.
ist, genau, wir haben jetzt 6 Kilometer an, wir haben jetzt 6 Kilometer an Trails. Das ist natürlich klar, dass sowas nicht geht, ne? Also, und da war für mich dann auch so, wenn wir das nicht irgendwie hinkriegen oder sowas, und dann wird da vermittelt und hin und her. Und jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, ja, verzeiht mir, wenn ich die Summe jetzt nicht einfach so sage,
Ja,
aber
gut.
an einem Punkt, wo es einfach auch machbar und handelbar ist. Es ist immer noch, ich würde mal behaupten, mehr als bei den meisten, aber es ist eine Summe, die wir auch, ich sage jetzt mal, so vertreten können und die auch für uns irgendwo passt. Ja.
Ist die denn einmalig oder ist die pro Jahr zu entrichten?
Pro Jahr.
Pro Jahr, okay.
Genau, also wie eine jährliche Pacht.
Ja.
Aber das ganze Projekt ist ja sowieso erstmal, glaube ich, auf eine gewisse Zeit befristet, oder habe ich das Falsch verstanden.
Genau. Also das Projekt selber ist auf 2 Jahre jetzt erstmal, also der Vertrag ist so geschlossen, dass er 2 Jahre läuft. Und wenn den keiner kündigt, würde der sich automatisch verlängern. So. Das Ganze wird quasi auch gemonitort. Also das heißt, die UNB und die Ranger und so weiter gucken, ob dieses Projekt nachhaltig positiven Einfluss auf den Wald hat. So. Ja, was heißt das jetzt, ne? Also
genau,
es,
ich gerade, so. Wie bewertet man das?
Genau. Also wir haben zwei Aspekte. Wir haben natürlich jetzt den Wegverlauf so geplant, dass auch wieder Ruhezonen im Wald entstehen können. Ne? Also vorher waren die Trails ja kreuz und quer und durch Ruhezonen, durch Jagdgebiete und. Und die aktuelle Anlage ist eben so, dass diese Ruhezonen auch wieder geschaffen werden und vorhanden sind. Und zum einen ist es natürlich so, dass wir dafür sorgen, dass die illegalen Trails auch nicht mehr befahren werden oder auch zurückgebaut werden. Und das ist natürlich eine Sache, die auch durch die Ranger im Endeffekt dokumentiert und gemessen wird. Das heißt, die schauen sich auch an, wie bilden sich die Trails zurück, wird da noch gefahren, ja, was passiert da halt, ne? Und wenn wir das jetzt schaffen, in den 2 Jahren das hinzubekommen, dass sich diese Konfliktsituation am Dörnberg einfach auch beruhigt und die Probleme reduzieren und es auch einen nachhaltigen Nutzen für die, ja, für alle Waldnutzer, also von Jäger, Wanderer, Forstarbeiter und so weiter hat, dann wird das Projekt auch verlängert.
Also was mir aufgefallen ist, oder erstmal, die Trails laufen ja wirklich immer parallel zu Wegen, die vorhanden sind, breite Wanderwege im Normalfall. Und da an diesen Wegen laufen ja mehr oder weniger die Trails, sodass da deshalb, glaube ich, die Ruhezonen eingehalten werden, würde ich sagen. Oder ist das war ja wahrscheinlich auch Sinn oder so wurde es ja auch geplant, ne?
Genau, also wir hatten ursprünglich sogar mal einen etwas anderen Plan, den haben wir dann, mussten wir dann eben nochmal anpassen aufgrund dieser Ruhebereiche und die Trails verlaufen jetzt alle parallel zu sogenannten A-Wegen. Das heißt, das sind Wege, auf denen ohnehin eine starke Beunruhigung stattfindet. Also das heißt, da fahren Forstfahrzeuge, da fahren, ja, gehen Hauptwanderwege lang und so weiter. Und unsere Trails verlaufen dann eben parallel, ich sag mal so im Bereich 10, 15 Meter maximal in den Wald hinein, parallel zu diesem Weg. Also das hat natürlich dann den Vorteil, dass keine zusätzliche Beunruhigung stattfindet. Und auf der anderen Seite ist es für uns natürlich elegant, weil wir das Problem des Rettungskonzeptes auch gleich gelöst haben.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist da sicherlich eine zwingende Voraussetzung gewesen, dass man Sorge dafür tragen muss, dass die Fahrer nicht mitten im Wald liegen bleiben, sondern dass Zugänge zu den Trails dann da sind, falls ein Rettungsfahrzeug in den Wald muss. Ne?
Genau. Also tatsächlich gab es da jetzt nicht direkt, ich sage jetzt mal, eine behördliche Vorgabe, dass es heißt, jeder Unfall muss irgendwie fußläufig in 10 Metern erreichbar sein oder sowas. Sowas gab es jetzt nicht. Aber im Endeffekt sind wir ja auch als Verein am Ende dafür verantwortlich, das Konzept so auszulegen und so zu betreiben, dass es dann auch in solchen Situationen handelbar ist und es dann nicht zu Problemen kommt. Ne? Und ja, so hatten wir eigentlich auch ehrlicherweise überhaupt kein Problem mit einem Rettungskonzept. Das ist auch mit den Rettungsleitstellen hier vor Ort abgesprochen und die haben die GPS-Tracks, die Trails sind in Bereiche eingeteilt. Also wer mal über den Trail fährt und so Zahlen sieht, merkt euch die ruhig, wenn ihr dann anruft, dann wissen die, wo ihr ungefähr
13,
liegt.
13, 13.
So. Es sind immer 5 Bereiche.
Ach so, okay.
Ja, also es reicht, wenn man bis 5 zählen kann. Das ist also auch jetzt... Genau, also man muss auch nicht so viel sehen, man muss nur grob wissen, ob ich in Bereich 1, 2 oder 3 oder so liege und dann wissen die auch meistens ganz gut, wo man hinfahren muss und die Leute dann da rauszuholen. Genau.
Ist denn schon was passiert? Frag ich jetzt mal so, weißt du das zufällig? Oder?
Also ich war selber schon mal Ersthelfer, aber okay. Das war halt nichts Dramatisches, das war eine ausgekugelte Schulter. Das hat auch dann mit dem Rettungswagen alles ganz gut geklappt. Ansonsten, ja, wir hatten schon den ein oder anderen Fall, aber noch nichts. Ja, das klingt jetzt mal blöd, ne? Wenn man so ein Schlüsselbein gebrochen ist, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich für einen Mountainbiker, ne? Ist natürlich
ja,
unangenehm.
Nicht, ja.
Aber wenn es nur eins ist, dann ist es, glaube ich, noch ertragbar.
Jetzt nur noch mal, was mich noch interessieren würde, vom, sagen wir mal, wie sagt man so, vom ersten Spatenstich an bis zum Trail, bis zum ersten fahrbaren Trail. Was war da für ein Zeitraum?
Also, ja, vielleicht, Das ist so ein bisschen die, also die Frage ist gut. Also deswegen, weil eigentlich, ich stand schon mal und da haben wir so ein Community-Treffen gemacht und da waren wir uns eigentlich schon sicher, dass wir schon anfangen können. Dann ist es aber, hat es aber doch nochmal ein Jahr gedauert. Also ich nehme mal jetzt wirklich den letzten Spatenstich, als wir oben am Dörnberg standen und dann nochmal mit Presse und mit Sponsoren da standen. Das war ja jetzt, ich glaube, im April 2014 standen wir irgendwann da. Und im Juli 2014 war dann der erste Trail, der Urberg Trail, auch schon fertig. Also
2024 meinst du?
Genau, also im April 2024 standen wir am Dörnberg, da hatten wir so eine Aktion. Und ich stand ja ein Jahr vorher schon mal da und dachte, wir könnten loslegen. Aber dann wurde das ja nochmal alles umgeworfen mit dem Vertragskonstrukt. Und dann aber im April 2024 war ja dann wirklich der offizielle erste Spatenstich. Und dann hatten wir im Juli 2024 den Urberg Trail schon fertig.
Und jetzt haben wir 4 fertige Trails, ist das korrekt?
Sagen wir 4,5. Also der Tucker Trail, der ist schon in Arbeit, der wird am 27.04. wird er dann offiziell mit eröffnet. Also wir haben am 27.04. Saisoneröffnungsevent und da werden wir den Trail dann auch offiziell eröffnen und dann haben wir 5 Trails.
Geil. Bevor wir aber zu den Trails kommen, lass doch mal ein bisschen über den Bau sprechen und wie man sich das vorstellen muss. Wie baue ich einen Trail in den Wald rein? Also wenn ich gerade keine Ahnung habe, gehe ich da mit Schippe, mit Spitzhacke, fahre ich da mit einer Maschine durch, brauche ich da Beton, brauche ich da Naturboden, was brauche ich, was darf ich, muss ich mir das vorstellen als absoluter Trailbenutzer nur und nicht der so weiß, wie sowas gebaut wird.
Also ich fange mal mit unserer persönlichen rechtlichen Situation an, weil das kann durchaus ja, wenn man in anderen Umweltschutzbereichen ist oder ähnliches, vielleicht auch mal ein bisschen anders aussehen. Also, und dann fange ich mit dem Loblied auf unsere Trailbauer an. Also es ist so, dass der Dörnberg ein Landschaftsschutzgebiet ist und wir haben für den Bau der Trails eine sogenannte Befreiung vom Landschaftsschutzgebiet bekommen. Keine Umwidmung oder ähnliches, oder also Löschung von Landschaft, sondern lediglich eine Befreiung. So, das kann man deswegen machen, weil diese Wege, das sind öffentliche Wege, also die darf auch jeder befahren, auch theoretisch auch begehen, um eben im Wald sich zu erholen. So, das heißt, es sind wirklich öffentliche Wege, das ist auch jetzt nicht nur für Vereinsmitglieder oder ähnliches und jeder darf die Dinger nutzen.
Also wie ein Wanderweg sozusagen.
Genau.
Okay.
Genau. Und das ist die Grundvoraussetzung für so eine Befreiung vom Landschaftsschutzgebiet, ansonsten hätten wir gar keine neuen Wege anlegen dürfen. Mhm. Bei einer Sportstätte zum Beispiel, wenn man jetzt da irgendwie große North Shores reinbaut oder jetzt zum Beispiel so ein Bikepark, so ein richtiger, das ist halt dann eben eine Sportstätte, die muss dann ganz anders gesichert werden und, und. Das heißt, wir haben hier öffentliche Wege und die Voraussetzung dafür ist es, dass es eben auch in dem Sinne halt ein Weg ist und er muss noch eine gewisse Natürlichkeit haben, also es muss ein natürlicher Weg sein. Das heißt, in dem Kontext, dadurch, dass wir im Landschaftsschutzgebiet sind und auch was die Regeln unseres Gestattungsvertrages betrifft, dürfen wir hier keine Fremdmaterialien in irgendeiner Form einbringen. Also Beton, Schotter, Asphalt ist alles raus. Ne? Wir dürfen also nur mit dem arbeiten, was wir da tatsächlich vor Ort vorfinden. So. Das ist so ein bisschen die Voraussetzung. Wir dürfen auch keine Maschinen einsetzen oder sowas, also nichts, was irgendwie mit Sprit läuft oder so. Wir haben ein paar kleine Elektrosägen, die man dann mal nimmt oder so, wenn man mal den einen oder anderen Baumstumpf irgendwie aus dem Trail entfernen muss oder sowas. Aber da werden jetzt auch keine Bäume irgendwie mit Harvestern gefällt und irgendwelche Bodenfräsen eingesetzt oder ähnliches. Das ist alles mühevolle Handarbeit. Und da muss ich einfach auch an dieser Stelle, jetzt habe ich die rechtliche Situation soweit geklärt und jetzt fange ich mit dem Lobgesang auf unsere Trailbauer an. Das ist Wahnsinn, was die Jungs da gemacht haben. Die sind dann natürlich auch erstmal war so ein bisschen unsere Kreativköpfe, ich sag jetzt mal hier Basti und Jens und seine Jungs da so drumherum, die sind natürlich dann schon vorher in den Wald gegangen. Wir haben Linien abgesteckt und geguckt, wo kann das alles langlaufen, damit das einigermaßen fahrbar ist. Und da vertut man sich immer, wie viel Know-how da eigentlich auch drinsteckt und wie viel Kreativität. Weil das ist natürlich das A und O, ne? Also die Linie muss ja irgendwie interessant sein und muss Spaß machen und wir haben jetzt auch nicht so viel Gefälle, ne? Wir haben ja nicht 2000 Höhenmeter, sondern wir haben ja lediglich so 150 Höhenmeter für so einen Trail zur Verfügung. Und da dann einen langen, interessanten Trail so da reinzubauen mit den Vorgaben in der Nähe von Hauptwegen, natürlicher Verlauf und so weiter, den wirklich interessant da reinzumachen, das ist schon echt, das ist ein Kunstwerk, ne? Das muss man einfach so sagen. Und da bin ich auch froh, dass wir da die Jungs mit am Start haben und dass die da so mega engagiert sich da verwirklicht haben. Also das ist schon, macht einem immer Freude, wenn man das dann so sieht. Und ja, das ist, glaube ich, auch so wirklich das Schwierigste, da so diese Linien da sinnvoll reinzulegen und dann natürlich mit viel Fleiß, Handarbeit, mit vielen Leuten da reingehen und das wirklich mit Hacke und Schaufel da vorsichtig den Weg da in den Wald zu bauen. Das ist schon interessant. Und wir haben auch, mussten auch viel lernen in der Zeit, also bis unsere Drainage vernünftig funktioniert hat, das hat auch ein bisschen gedauert.
Wie viele Leute bauen da jetzt? Also wie viel kannst du das, sind das?
Also immer so eine Trailbaugruppe, über die das, also wir haben alles so über WhatsApp-Gruppen organisiert. Und es sind eigentlich immer so 20, 25 Leute, sind schon so am Wochenende da. Es ist wirklich so, dass sie jeden Sonntag stehen, die Jungs im Wald und bauen. Und also das ist der Wahnsinn, ne? Und es
Das
sind
habe ich
teilweise
gesehen,
Leute.
das habe ich gesehen, ja. Oder haben wir gesehen die letzten Wochen, ja.
Genau, also das ist schon, und es sind auch nicht immer, also klar sind viele dabei, die sind fast jedes Wochenende dabei, dann kommen immer wieder neue dazu. Also es ist schon so, dass sich das auch durchaus auch abwechselt, aber es sind schon ein paar, die da einfach auch wirklich extremes Engagement zeigen. Und teilweise Leute, Hardy, schöne Grüße an der Stelle, die fahren über 100 Kilometer jedes Wochenende hier hin, um mit uns Trails zu bauen. Also es ist schon einfach brutal geil. Und also das ist schon faszinierend. Und was die Jungs da jetzt auch mittlerweile, man sieht das auch schon so ein bisschen an den Trails, der Uberg Trail war der erste und die wurden dann auch immer irgendwie schöner und besser und ja, alles irgendwie noch ein bisschen fluffiger. Also das ist schon stark. Es war mehr so Learning by Doing einfach auch. Ne? Man muss natürlich auch jetzt sagen, und das sage ich jetzt extra ganz, ganz leise, die haben natürlich vorher auch Trails gebaut. Nur halt nicht offiziell. Ne? Also ein bisschen Erfahrung hatten die vorher schon. Ne? So, nur jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, dass die legal bauen dürfen. Und das ist natürlich das Schöne. Es entstehen dadurch natürlich auch keine neuen illegalen Trails mehr, weil die sind ja jetzt alle bei uns und helfen dabei.
Habt ihr euch denn davon von außen nochmal, es gibt ja so totale Spezialisten, glaube ich, habt ihr euch da auch nochmal Input geholt oder ist das wirklich eher, dass das auf dem Mist von Eigengewächsen sozusagen, von eigenen Ideen alles ja grundiert?
Ja, also wir haben uns tatsächlich da keine Hilfe von außen geholt. Wir hatten natürlich,
Cool.
ich sag mal, im rechtlichen Aspekt immer mal die DIMs so ein bisschen an der Seite. Aber was jetzt den Trailbau und den Verlauf, das haben die Jungs da alles sich selbst erarbeitet und da selber reingemacht. Und ich finde das auch deswegen ganz gut, weil natürlich die Idee auch immer war, wir wollen das, was am Dörnberg illegal ist, jetzt ersetzen durch legale Sachen. Und dann ist natürlich auch gut, wenn man, sag ich mal, das jetzt auch nicht irgendwie versucht mitnimmt. Also wenn da jetzt ein Externer kommt, der da irgendwie was plant und dies macht und das macht, dann wird es erstmal exorbitant teuer wahrscheinlich auch oder deutlich teurer. Und vielleicht ist es gar nicht mehr, trifft es gar nicht mehr so den Charakter, den man sich eigentlich gewünscht hat.
Also da muss ich ein großes Lob aussprechen. Also ich finde, das ist wirklich auch so geglückt. Also es
Absolut,
ist wirklich,
absolut.
wirklich Dörnberg-typische Trails. Und ich meine, die da gebaut haben, da sind ja auch Leute mit, teilweise dabei mit 20 Jahre Erfahrung. Und die haben das jetzt wirklich sehr schön umgesetzt. Und ich finde auch so, wie du sagst, ist es genauso. Also vom Urberg-Trail, der erste zu den Trails, die nachher entstanden ist, war nochmal, ist ja nochmal echt ein Sprung. Finde ich. Ich will den Urbeck jetzt nicht. Der ist super für als zum Flohig zum am Anfang zum Fahren, aber die anderen sind natürlich, ja, da ist natürlich noch ein bisschen mehr drin. Und ich finde wirklich, das ist der Ursprung, also es ist der Dörnberg. Die Trails spiegeln den Dörnberg wieder, kann ich nicht anders sagen. Sehe ich genauso.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil genau das war ja eigentlich das, was wir auch erreichen wollten, ne? Und ja,
Und
also
was man,
ich
was,
muss auch sagen,
ja, sag du es, sag du es.
also ich bin auch total froh, dass das auch so geklappt hat, weil das war natürlich auch, also war jetzt ja auch vorher nicht abzusehen, ne? Dass das so, also so gut wird. Ich meine, wenn man sich ein externes Unternehmen reinholt, dann bauen die das halt nach den Vorgaben, dann weiß man, das Ding ist vielleicht irgendwann erledigt und fertig. Aber wir sind ja damit so reingegangen und haben gesagt, okay, wir brauchen eine Community, die das schafft und haben einfach gehofft, dass wir natürlich auch genug Leute zusammenkriegen. Und das hat, ja, überraschend und einfach auch ganz wundervoll und ja, muss man so sagen, also geklappt, ne? Das ist schon fantastisch.
Also ich muss auch, ich, ja definitiv, und ich muss noch sagen, ich kann mich noch daran erinnern, bevor es eigentlich so, wo das immer mal Thema war, ja, soll ein Bikepark kommen, wo wir uns mal getroffen haben, wo du davon erzählt hast, da habe ich immer, Rainer, kannst du dich auch sicher, da haben wir häufig darüber gesprochen, naja, wenn dann da so ein paar Trails sind, das wird doch sicherlich langweilig, ne? wenn man dann immer nur die gleichen Trails runterfährt. Ja, und man muss sagen, seitdem die Trails jetzt da sind, also es ist genau das Gegenteil eigentlich passiert. Also von Langeweile kann man da sicherlich nicht sprechen.
Also sagen wir mal so, Thomas und ich waren beide sehr skeptisch,
genau,
weil wir das auch ja schon seit 20 Jahren miterleben, wie immer wieder versucht wird, dass da legal was gebaut wird und wie immer wieder gescheitert wurde. Und Daniel, du kannst dich bestimmt auch gut daran erinnern an unser Treffen, wo wir, dass wir das auch gezeigt haben, wie skeptisch wir waren und eigentlich nie geglaubt haben, dass das irgendjemand umsetzt. Aber am Ende des Tages ist es dann ja doch von dir angetrieben, natürlich mit vielen anderen im Hintergrund, aber der Erste, der das angetrieben hat, warst du ja, dann schon durchgesetzt worden. Und das hätten wir nie mitgerechnet, ist das.
Ja, und definitiv. Und dieser Fun-Faktor, der auch dahinter steht. Und ja, das ist einfach toll. Und ich finde das, ja, ich hoffe, dass wir das hier heute auch rüberbringen können, dass, wenn Leute das hören, auch zu uns kommen und das hier mal abzurocken. Da kommen wir sicherlich auch zu dem Thema noch. Wir haben ja jetzt eigentlich erst, wir haben ja noch nicht mal richtig Frühjahr. Und wenn man bedenkt, wie voll unser Wald jetzt schon ist, ich bin mal gespannt. Aber dazu kommen wir sicherlich auch noch.
Vielleicht darf ich noch mal eine ganz kleine Sache noch mal eben kurz einwerfen. Rainer, du hast das gerade so gesagt, der Erste, ja, also ich war wahrscheinlich auch, also ich war sicherlich nicht der Erste, also ich war vielleicht, ich glaube, ich war der, der das Glück gehabt hat, die richtigen Leute über den richtigen Zeitraum in irgendeiner Form zusammenzukriegen, damit das so geklappt hat, ne? Also es gab sicherlich auch schon vorher irgendwie Bemühungen und sowas, und das muss ich sagen, das war, weiß nicht, ob das Glück war oder einfach so die Zeit, aber wir haben es einfach geschafft, die richtigen Leute, die mit genügend Engagement da zusammengearbeitet haben, da auch reinzubringen. Und nicht nur Mountainbiker, sondern auch eben der Landesforsten, der sich da wirklich stark engagiert hat, oder auch eben auch Leute von Terra Vita, die sich da auch wirklich reingehängt haben in das Projekt. Und ich glaube, das war einfach dann so das große Glück an der Stelle, warum das am Ende auch funktioniert hat, dass doch vielleicht mehr Leute das wollten, als von außen so erkennbar war.
Ja, wie geht's weiter? Also heißt, ich weiß, was Thomas eben schon gesagt hat, es sind wirklich, der Dürnberg ist viermal, fünfmal so voll. Frage ich mich, wie die Trails müssen gepflegt werden? Wie viel Arbeit ist das? Kann man das schon abschätzen? Wie läuft sowas? Wie wird das in Schuss gehalten? Das sind ja auch Probleme, die wahrscheinlich jetzt so langsam anstehen, ne?
Genau. Das ist so die Aufgabe für dieses Jahr, möchte ich mal sagen. Also wir haben letztes Jahr haben wir dann halt die Trails gebaut. Wir haben in der Trailbaugruppe, es gibt Trailpaten, also für jeden Trail gibt's ein kleines Team, was dafür verantwortlich ist. Und wer da öfter fährt, der merkt das auch, wie die Jungs dabei sind und wie die dann auch pflegen. Dann ist mal wieder eine Kurve neu gemacht oder eine Wurzel ein bisschen mit Erde angehäuft, dass man da besser drüber fahren kann und, oder eine Drainage erneuert oder ähnliches. Das merkt man schon, und das ist einfach so jetzt das, was wir jetzt auch für uns jetzt nochmal so erforschen müssen, wie viel Arbeit ist das jetzt, das alles in Schuss zu halten? Kriegen wir das so hin? Und natürlich auch, wenn das genau das eintritt, was du sagst, wenn das jetzt tatsächlich auch noch mehr Mountainbiker werden, im Moment muss man einfach sagen, wir wissen gar nicht, ob das jetzt mehr oder weniger geworden sind. Also ich vermute natürlich auch mehr, weil das ist einfach cool geworden da vor Ort, aber es ist natürlich auch so, dass die Sichtbarkeit eine andere geworden ist. Also, und das ist was mir persönlich auch im Dürnberg wieder viel, viel Spaß macht. Wir waren alle so ein bisschen Corona gebeutelt, und mittlerweile, man fährt einfach zum Dürnberg hin, man trifft da Leute, man kann mit denen sprechen, man fährt gemeinsam, also man kommt allein am Dürnberg an und man kann sofort mit irgendjemandem mitfahren und kennt da Leute, und das ist eigentlich auch wieder eine total schöne Community geworden. Und ich weiß gar nicht, ob es unbedingt mehr geworden sind, aber es ist auf jeden Fall, die Sichtbarkeit ist größer. Und wenn jetzt natürlich mehr am Dörnberg fahren, ist das natürlich auch ein Zeichen für die Qualität des Projektes, weil wir wollen ja diese Lenkungswirkung ja auch haben, dass die Leute bei uns legal fahren und nicht wieder irgendwo illegal auf Wegen durch den Wald fahren, die vielleicht nicht fürs Mountainbiken gedacht sind.
Also gefühlt würde ich da sagen, das ist jetzt in der Kürze der Zeit, habt ihr das auf jeden Fall schon mal erreicht, wenn man sich den Füllgrad der Parkplätze anschaut.
Wollte ich gerade sagen.
wo ich mal davon ausgehe, also man erkennt es ja häufig an den Autos, ob das Autos sind, wo Radfahrer mitkommen oder Fußgänger mit Hund. Da würde ich sagen, da hat sich das Bild schon sehr stark gewandelt. Das kann natürlich auch sicher jetzt in dieser Jahreszeit liegen, dass viele eher mit dem Auto mal anreisen, anstatt vielleicht eine längere Strecke mit dem Fahrrad. Ich gehe mal von aus, wenn das Wetter besser wird, dann werden wahrscheinlich doch viel, viel mehr Leute wieder mit dem Fahrrad auch zum Wald kommen, die, sagen wir mal, in so einer Region wohnen, wo man noch mit dem Rad fahren kann. Ne? Also wird keiner Thomas, 50 Kilometer anfahren.
Da, Thomas, du siehst aber schon ja auch viele Kennzeichen, Münster, Bielefeld. Also Weite, wo ich denke, puh, die fahren wirklich für den Dörnbeck, für die Trails jetzt aus Sonnenentfernung hier hin. Also mir fallen jetzt keine anderen Kennzeichen ein, aber also man sieht 1000 verschiedene Kennzeichen mittlerweile am Dörnbeck und die Parkplätze sind voll, wo hinten ist immer ein Autogepäck, also ein Fahrradträger dran. Also die werden ja zum Fahrradfahren kommen. Ne? Das glaube ich schon und macht auch ein bisschen Angst, weil es ist ja ein neues Konfliktpotenzial, was ich jetzt hier nicht, ich will da keinen Fass aufmachen, aber die Saison ist ja eigentlich noch nicht mal richtig gestartet und ich finde das schon voll.
Also ich schließe mich da deinem Eindruck jetzt erstmal so an, wie man das selber erlebt. Ne? Also es ist schon gefühlt mehr geworden, aber, und das finde ich jetzt schön, dass du das so gesagt hast mit dem Konfliktpotenzial, insgesamt, also auch wenn es gefühlt mehr geworden ist, habe ich zumindest das Erlebnis, dass insgesamt also deutlich weniger Konflikte entstehen als vorher. Also wenn man sich jetzt vorstellt, diese Anzahl an Leuten und die Parkplätze, ja, da ist wirklich was los, aber auch das wird uns auch von den Rangern auch so wiedergespiegelt. Also die Stimmung ist eine ganz andere geworden.
Ja, das habe ich von den Fußgängern, die man dann, an denen man vorbeikommt oder ne, wenn man dann auf dem Trail ist oder dann auch wieder berghoch fährt, das habe ich auch so wahrgenommen. Die Leute wirken interessiert und fragen auch mal, wenn man dann gerade langsam unterwegs ist berghoch. Das ist mir schon so passiert. Oder wenn man, es sind ja so ein paar Wegkreuzungen in den Trails drin, wo man den normalen Wanderweg kreuzen muss. Und die sind ja so gebaut, dass man da nicht zwangsläufig mit hoher Geschwindigkeit einfach volles Rohr rüberbrettern kann und die Leute umnietet, sondern dass man da das Tempo rausnehmen muss. Und da stehen immer mal wieder Leute und gucken auch sehr interessiert dann in den Trail rein, wie man da ankommt und geben auch mal einen Kommentar ab. Also ich habe das auch sehr positiv wahrgenommen bis jetzt, ja. Kann ich nur zustimmen.
Ja, und das ist, ich meine, das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Ne? Die Leute, die bei uns fahren, die fahren halt legal. Und wenn wir das dann auch noch hinkriegen, dass dann auch noch eine geile Stimmung im Wald ist und jeder da Spaß dran hat, und dann ist ja eigentlich genau das, wofür das Projekt da ist. Ne? Wir wollen Konflikte beseitigen und alle sollen ja im Wald ihren Spaß haben können und ihre Erholung finden quasi. Wenn das klappt, super. Aber das wird natürlich jetzt in den nächsten Jahren und ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen, dass das Projekt auch so weit verlängert wird, natürlich genau die Aufgabe sein, das nachhaltig auch zu bewahren, dass wir da konfliktfrei und ja mit allen Waldnutzern, Erholungssuchenden gut klarkommen. Ne? Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt dass wir mit 5 Trails am Ende sind. Also jetzt dieses Jahr geht es darum, eben wie gesagt, wie er ja auch schon gesagt hat, wir müssen gucken, wie pflegen wir das Ganze, wie kriegen wir das im Griff, dass es alles auch interessant bleibt und auch dann in einem vernünftigen Zustand, auch gerade jetzt bei schlechtem Wetter vielleicht auch, ne, wenn es dann mal wieder Monat regnet oder so. Ne? Und das ist natürlich auch schon nochmal eine Herausforderung. Und dann wird es irgendwann natürlich auch darum gehen, okay, wir haben aktuell, ich sag mal, Richtung Norden einfach noch so ein blinder Fleck, da ist so Privatwald. Also wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass wir irgendwann mit den Privatwaldbesitzern auch da nochmal eine Übereinkunft finden und da gegebenenfalls auch nochmal ein oder zwei Trails so Richtung Norden, Richtung Forsthaus, Richtung Germhütte zustande kriegen. Das wird natürlich das ganze Konzept auch nochmal abrunden.
Ja, muss man vielleicht den Leuten, die sich nicht auskennen, also im Grunde genommen ist der Dörnbeck ein geteilter Berg. Die eine Seite Richtung Iburg ist Landesforst, die andere Seite Richtung Georgsmarienhütte ist praktisch Privatwald. Und auf die Landesforstseite, da laufen wir jetzt die ganzen Trails und Richtung Georgsmarienhütte läuft gar kein Trail, so auf den Punkt. Kein offizieller Trail, so muss man es ja sagen praktisch. Und da muss halt, ja, das wäre jetzt die Frage gewesen, hast du jetzt vorweggenommen, kriegt man da was hin, aber das ist natürlich ein langer Weg wahrscheinlich. Ne? Und die warten ja, vielleicht auch erst ab, was auf der anderen Seite passiert, könnte ich mir vorstellen.
Genau, also ich meine, für uns ist insofern ganz gut aktuell, würde ich mal sagen, wenn wir jetzt noch zwei Trails auf der Privatwaldseite bauen müssten, das würde uns, glaube ich, aktuell auch vielleicht ein bisschen überfordern und dann würden wir uns ein bisschen übernehmen. Also es ist ganz gut, dass wir jetzt dieses Jahr Zeit haben, so diese Strukturen für Pflege und Wartung alles zu festigen und da ja auch so ein bisschen Ruhe reinkommt in die ganze Geschichte. Und ich glaube, nächstes Jahr könnten wir das schon handeln. Also wenn wir jetzt ein positives Fazit von dem Projekt kriegen und wir kriegen zurückgespiegelt, das ist super, wir haben den Lenkungseffekt. Illegale Fahrten sind deutlich zurückgegangen. Man sieht, dass das was bringt. Auch, wir haben auch den ein oder anderen Jäger, der natürlich auch damals durch einen illegalen Trail betroffen war, wo jetzt auch schon deutlich weniger oder gar nicht mehr gefahren wird in dem Revier. Wenn wir da natürlich positive Rückmeldungen kriegen, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir im Privatwald da vielleicht eine Übereinkunft kriegen. Letzten Endes ist da natürlich die Schwierigkeit, dass wir vom Prinzip her mit jedem Grundbesitzer gegebenenfalls einen Vertrag machen müssten. Und da der Dürrenberg sehr kleinteilige Grundstücksstruktur hat, kann da natürlich durchaus so, ich sage jetzt mal so, 5 bis 10 Verträge pro Trail auf uns zukommen. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir da irgendwie eine cleverere Lösung finden können. Ne?
Das heißt ja auch, da müsste nur einer quer treiben und das Ding wäre gestorben. Auch wenn 6 Anlieger sagen ja, einer, der 7. sagt nein, dann wäre es das ja schon, ne?
Ja,
Sozusagen.
möglicherweise. Aber wie gesagt, die Situation haben wir jetzt ja auch noch nicht, dass wir darüber verhandeln, dass wir da was machen können. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn man jetzt so wie mit dem Landesforsten vielleicht mit einem Privatwaldgruppenvertretung oder irgendwie sowas was machen könnte und man müsste dann nur mit demjenigen dann vielleicht einen Vertrag machen oder so, ne? Aber wie gesagt, das wissen wir noch nicht, wie das genau funktionieren könnte. Das müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Aber wenn jemand Lust hat mit uns, wir sind offen für Verträge.
Ja, jetzt müssen wir, genau, jetzt lass uns mal zu was, bevor wir in die Zukunft weiterblicken, lass uns mal ins Aktuelle, mal zu dem Schönen kommen, zu den Trails. Lass uns mal anfangen. Also wie viele es gibt, haben wir jetzt gesagt. Es gibt fast 5 sozusagen, also 4, die aktuell fertig sind und voll befahrbar sind. Und lieber Daniel, erzähl doch mal so ein bisschen. Erstmal, die haben ja auch schöne Namen, die Trails, ne? Jeder hat ja einen eigenen Namen. Wie seid ihr denn zu den Namen gekommen, der Trails?
Also, wir hatten die Idee, dass wir sozusagen mit den Anfangsbuchstaben der Trails das Wort Teute zusammenkriegen. Und deswegen haben wir natürlich jetzt, wenn man jetzt sich die Anfangsbuchstaben der Trails, die jetzt da sind, anschaut, kriegt man eben das Wort Teuto halt dabei zusammen. Teertango, da fangen wir mit dem T an. Wir haben den Urberg Trail, wir haben die Einflugschneise, ne, sind wir schon bei Teu, dann kommt jetzt der Tuka Trail, ist jetzt der 5., der dann demnächst kommt mit der Onkel Benno und damit haben wir quasi das Teuto auch zusammen. Ich glaube, ich habe gerade U und E verdreht, aber das ist auch egal. Genau, das sind so die 5 Trails und im Endeffekt, klar, wir wissen alles, heißt Teutoburger Wald, also da sind noch viele Buchstaben offen. Mal gucken, was da noch so kommen kann. Genau, im Endeffekt ist das Konzept ja auch dafür ausgelegt, dass wir, also auch so in der ganzen Kommunikation, dass man auch das Ganze vielleicht nochmal größer denkt und auch noch so ein bisschen über den Teutoburger Wald. Da sind wir noch nicht, wer weiß, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Wir haben gerade schon gesagt, 7 Jahre gebraucht, bis wir da sind, wo wir jetzt sind, oder vielleicht sogar 10. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, die restlichen Trails fertig zu bauen. Mal gucken. Genau, also das ist so ein bisschen das Ding. Da haben wir natürlich einen lokalen Bezug. Also jeder, der so mal auf die Suche gehen will und wissen will, warum heißt die Einflugschneise Einflugschneise, kann sich natürlich auch mal mit dem Fliegerstein beschäftigen oder auch mit dem Benno-Steinbruch zum Beispiel, mit dem Urberg, den es da gibt. Tuka ist jetzt in dem Fall eine Abkürzung, weil der Trail vom Turm zum Karlsplatz geht. Also da gibt es überall eine kleine Geschichte letzten Endes zu dem Namen auch.
Ja, das ist schon mal sehr schön. So für guck mal, für wen sind die Trails denn gemacht, gedacht? Dann gibt es doch so eine schöne Schwierigkeitseinteilung, wo wir uns als, sagen wir mal, Cross-Country- oder Marathonfahrer eigentlich eher so nicht mit beschäftigen, oder ich zumindest nicht. Entweder ich fahre einen Trail oder fahre nicht. Aber da habt ihr euch sicherlich Gedanken drüber gemacht.
Also grundsätzlich haben wir haben uns jetzt, wir wollten es nicht zu kompliziert machen, also wir haben uns jetzt nicht irgendwie groß an irgendeiner Single-Trail-Skala oder irgendwas orientiert. Wir haben einfach gesagt, wir machen das in Blau, Rot und Schwarz. Der leichteste Trail ist blau, der schwerste ist schwarz und das, was da so in der Mitte drin ist, machen wir rot. Und wir haben einfach geguckt, dass die Trails grundsätzlich für eine breite Gruppe an Mountainbikern auch gut fahrbar ist. Also wer da mal drüber gefahren ist, sieht auch, da kommt jetzt kein Hindernis irgendwie aus dem Nichts und man stürzt auf einmal 3 Meter runter. Das ist alles gut einsehbar und selbst wenn man dann mal vor einem Hindernis steht, wo man denkt so, oh, da brauche ich jetzt noch mal 2 Tage üben für, kann man da auch irgendwie ja, dran vorbei, ohne dass man da jetzt irgendwie abstürzt oder sowas. Also es richtet sich ganz klar hier auch an die lokale Bevölkerung, an die Mountainbiker, die ihre Feierabendrunde hier verbringen wollen, die einfach ein bisschen Spaß haben wollen und ist jetzt vielleicht auch das so als kleiner Wermutstropfen für die ganz Verrückten. Das sind jetzt natürlich nicht die super harten, mega Downhill-Strecken. Also so, dass wir als Cross-Country-Fahrer auch durchaus da mal lebend runterkommen.
Dem kann ich auch nur zustimmen. Also ich finde schon, kommt ja auch immer darauf an, mit welcher Geschwindigkeit ich über so einen Trail fahre. Das macht ihn natürlich dann herausfordernd oder nicht. Ich finde auch, wenn man sein Sportgerät einigermaßen beherrscht, dann glaube ich, dann sind die Trails auch für sehr viele Leute fahrbar. Was ich finde, was mir schon aufgefallen ist, ich habe jetzt schon mehrfach Leute auf Trails gesehen, wo ich mir gedacht habe, naja, mit so einem Fahrrad sollte man vielleicht lieber nicht auf dem Trail fahren. Das hat mit Mountainbike dann schon fast nichts zu tun gehabt oder gehörte zur Kategorie Baumarktfahrrad. Ich glaube, da sollte man doch eher vorsichtig mit sein und dann doch lieber ein vernünftiges Mountainbike nehmen, wo man mit auf diesen Wegen sich bewegt.
Ja, da bin ich vorbei hier. Also die Trails sind natürlich jetzt nicht für ein Hollandrad gemacht und auch die Einflugschneise, wenn man da jetzt mal dran denkt, da sind ja schon ein paar Hindernisse dabei, die man wo man schon eine gewisse Fahrtechnik aufweisen sollte, um da heile runterzukommen. Nichtsdestotrotz, man kann halt alles sehen und auch vorher anhalten. Ja, dann ist es halt so, ich sag mal, in Italien bedeutet ein roter Trail vielleicht auch was anderes wie im Schwarzwald oder wie auch immer. Und so ist natürlich auch der Erfahrungshorizont ein anderer, so dass man vielleicht denkt so, oh, ich bin in, keine Ahnung, in Saalbach mal einen mittleren Trail gefahren, dann kann ich hier auch sicherlich einen schweren fahren. Und wenn man dann in der Einflugschneise steht, dann denkt man sich vielleicht doch, dass das eine dumme Entscheidung war. Aber ja, das ist dann halt so. Aber auch die sind mit ihren Fahrrädern heile aus den Trails irgendwie wieder rausgekommen, auch wenn es vielleicht ein bisschen interessant von außen manchmal aussieht.
Also ich sehe es erstmal so, wenn man jetzt als Fremder zum ersten Mal zum Dörnberg kommt und fährt, sollte man dann vielleicht erstmal langsam anfangen. Und ich kann nur raten, vielleicht erstmal mit dem Urbeck-Trail anzufangen, um sich ein bisschen einzugrooven, ein bisschen zu gewöhnen und dann kann man die anderen ja mal probieren. So machen es, glaube ich, auch die meisten, zumindest mit denen ich gesprochen habe. Und alle anderen Trails finde ich auch, kann man. Wenn man nicht jetzt 100 Klamotten drauf hat, vernünftig runterfahren. Also da sind meistens ja auch mehrere Linien, das finde ich sehr gut. Es gibt meistens ja irgendwie fast keinen Sprung, kleinere und großen Sprung und einen mittleren Sprung. Und da findet ja meistens jeder seine Linie, wenn man ein bisschen die Augen auf hat. Ne? Das finde ich sehr gut gemacht.
Ja, das war auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass man sich auch an jedes Hindernis in irgendeiner Form rantasten kann. Wir haben auch auf der Webseite findet man ja auch noch die Karte, wo die Trails mit den Schwierigkeiten auch drin sind. Da gibt es auch eine kleine Beschreibung zu den Schwierigkeiten, was so Gefälle, Art der Hindernisse betrifft und solche Sachen. Genau, aber im Endeffekt ist es genauso, wie du sagst, ne? Wenn man in ein Trailgebiet fährt und sich nicht auskennt, dann sollte man vielleicht erstmal mit dem leichtesten anfangen und sich dann langsam steigern und nicht unbedingt direkt den schwersten Trail in Angriff nehmen.
Kannst du einmal noch mal kurz das Rating mal abgeben, wie ihr die eingeteilt habt? Also der Urbeck Trail wird wahrscheinlich der blaue, der leichte sein, ne?
Genau, also Urberg Trail und der Tucker Trail, die sind blau. Wobei der Tucker Trail wirklich, das ist ein Flow Trail. Da werden wir jetzt auch am 27.04. wahrscheinlich auch mit unserer Familientour mal drüber fahren. Das ist wirklich ein sehr schöner flowiger kleiner Kurventrail. Der Urberg Trail ist dann eben auch blau, weil der hat nicht, ist relativ flach. So. Dann kommt der Ter Tango und der Onkel Benno, die sind rot markiert. Da sind schon durchaus einige Steilstücke und auch doch wurzeligere Passagen drin, wo man schon mal ein bisschen gucken muss, wie man darüber kommt und wo dann auch, ich sag mal, mit hoher Geschwindigkeit das Ganze schon doch sehr anspruchsvoll wird. Und wenn man dann in der Einflugschneise ist, der schwarze Trail, da sind dann auch durchaus Stufen drin, die jetzt nicht so ohne weiteres abrollbar sind. Ja, da muss man dann schon mal genauer gucken, ob das wirklich funktioniert mit dem Rad oder nicht. Also da sollte man dann schon doch fahrtechnisch etwas versierter sein. Auch dann die Kurven sind enger, es ist deutlich steiler und ja, das ist so ein bisschen da die Einteilung an der Stelle.
Frage ich mal an Reinhard, Lieblingstrail, Reini?
Der Schwarze. Also ich, also die Einflugschneise, ist der Schwarze, ne?
Ja.
Am Zickzack. Ja. Ja, sorry, dass ich die Namen noch nicht so, finde ich Hammer. Ja, aber die anderen, ich will die jetzt eigentlich gar nicht, die sind alle flohig, alle schön, aber der hat noch so ein paar Feinheiten, so ein paar Sprünge, so kleinere, ja, da muss man wirklich schon gucken und kann nicht einfach mal losbrettern. Dann geht das in die Uhr, da muss man schon die Augen aufhaben und vielleicht auch vorher mal wirklich, wie Daniel schon sagt, wirklich geguckt haben, geht das, kann ich das so fahren oder lasse ich das lieber? Das finde ich schon spannend. Und die engen Kurven mag ich sehr gerne, also das ist so mein Lieblingsding. Und deiner, Thomas? Und Daniel, deiner vor allen Dingen?
Jetzt erstmal Daniel.
Ja, genau.
Welcher ist denn deiner, Daniel?
Oh, die Leute werden mich hassen für den Kommentar. Ich liebe den Urberg-Trail. So, und
wegen dem Gegenanstieg wahrscheinlich.
So, genau, da kommen wir nämlich hin. Also das kann ich auch, also erstmal natürlich, weil es der erste ist und ich mich irgendwie so an diese schönen Momente zurückerinnere, wie ich da den Hermann-Wessler-Weg, also den Aufstieg da irgendwie hochgefahren bin und immer schon sagte, boah, da entsteht der erste, das ist so toll. Und dann sah man schon die roten Markierungen da im Wald und denkt so, geil, das wird und so. Das schwingt immer noch so mit. Und natürlich, weil der einfach, wenn man den schnell fahren will, an einem Stück komplett schnell durchfahren will, ist der physisch extrem fucking anstrengend, weil man erstmal oben über diese Wurzeln treten muss, wie so ein Berserker, um die Geschwindigkeit aufzubauen. Dann bist du im Mittelteil irgendwie drin und dann fängt das Ding so an zu flowen und mit den Kurven da an dem Weg. Das finde ich einfach total geil. Und dann kommt dieser Gegenanstieg, der dich ja nochmal so richtig an in die Fresse haut. Und dann musst du das Ding mit dem 180er Puls zu Ende irgendwie durchbraten, um da unten rauszukommen. Also das finde ich ehrlicherweise einfach. Also ich quäl mich gerne und deswegen finde ich den eigentlich am geilsten. So. Ich fahre die anderen auch gerne, aber das Ding finde ich einfach, ja. Aber ich weiß, dass der eine oder andere, der hasst mich dafür, dass ich das so finde, aber das ist auch okay. Ich mag ihn.
Ich kann das vollkommen nachvollziehen, aber ich habe sogar noch einen anderen Trail zu euch allen. Ich finde eigentlich den Tertango ist eigentlich so mein Lieblingstrail.
Ja, der ist auch cool. Der ist auch cool.
Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich fand das einfach, also wo da gab es.
Ich finde, der ist am flowigsten, kann das sein? Ist der am flowigsten? Oder kommt mir das nur so vor?
Ja, sagen wir mal, ich würde mal sagen, der rollt recht gut, aber ob er wirklich am flowigsten ist, ich finde ihn teilweise schon sehr ruppig und ich habe ihn zum Lieblingstrail für mich gemacht, wo ich bin eine Zeit lang ihn gefahren, wo das Wetter echt nicht gut war. Und da haben die Wurzeln waren eine sehr, sehr große Herausforderung, wo ich dann den Trail auch von der anderen Seite an einem Tag mehrfach begutachtet habe, weil die Wurzeln nicht so wollten wie ich oder meine Fahrtechnik nicht so gut war, dass ich unbeschadet über die Wurzeln drüber gefahren bin.
Also du hast ihn wohl Schmerzen lieben gelernt.
Genau, genau. Nee, ich finde ihn wirklich cool. Aber man muss sagen, das betrifft eigentlich fast alle Trails bei uns. Wenn sie trocken sind, sind sie alle, um eine Klasse leichter zu fahren oder zwei Klassen. Wenn es feucht wird oder schlüpfrig wird, dann sind alle schon wesentlich anspruchsvoller.
Aber es ist ja interessant, dass hier jeder erstmal einen anderen Trail als Lieblingstrail hat. Aber alle anderen, die anderen ja auch.
Absolut, ja, die machen.
Also hier geht das Mountainbikes-Herz auf. Also kann ich nur jedem mal raten, der hier irgendwo in der Ecke ist, dahin und los geht's, weil das macht wirklich Fehls. Und es ist auch berghoch wirklich anstrengend. Man kann hier sich so kaputt fahren berghoch, dass es dann auch nochmal Spaß macht für die lieber berghoch fahren. Und sich dann belohnen mit bergunterfahren.
Ja. Was müssen wir denn, wenn jetzt einer zu uns kommt zum Trailfahren, also wir fahren ja, wenn wir jetzt die vier Trails am Stück fahren, ja, was muss man jemand an Zeit mitgeben, dass er alle einigermaßen wenigstens einmal fahren kann? Was braucht man da an Zeit? abhängig natürlich, wie schnell man fährt, aber ich würde sagen, realistisch gesehen für 4 Trails, wenn man sich nicht gerade bergauf richtig gar machen will, bist du schon locker bei 1,5 Stunden. Oder wie seht ihr das?
Würde ich auch sagen, wenn du am Urberg...
Dann bist du schon zügig unterwegs.
Bist du schon zügig, also da würde ich ein bisschen mehr geben.
2 Stunden.
Also da musst du, ja, das musst du schon einplanen. Wenn du ganz gemütlich fährst, auch mehr.
Du musst ja auch noch ein bisschen Genuss einplanen, ne? Oben am Dörnberg mal die Aussichtspunkt da genießen, ein bisschen quatschen und dann hast du ja schon, du machst ja, wenn du die Trails alle fährst, hast du ja schon, ich glaube so 650, 700 Höhenmeter machst du ja, glaube ich, insgesamt. Ja, also ich glaube auch, wenn du gemütlich da unterwegs bist, 2 Stunden, das ist ein ganz vernünftiger Wert, das passt. Aber wir können ja mal so ein Strava-Segment daraus machen mit allen 5 Trails und dann mal gucken, was da so geht.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, dass du jetzt auf diese Idee gekommen bist, weil Rainer, ich und der Henne, wir haben uns schon Gedanken gemacht, wie könnten wir denn mal wirklich ein cooles Cross-Country-Segment aus den Trails bauen, dass man das auch für richtig sportliche Zwecke mal nutzen könnte. Aber
also wir haben die ja alle so immer schon mehrfach am Stück gefahren. Also für C-Zähler ist das, denke ich, so eine 1,5-Stunden-Sache. Mehr ist es ja nicht. Und daraus könnte man ja eine richtig schöne, ja, wie du schon sagst, Strava-Session noch rausmachen. Ich denke, das wird da noch ein paar Racer anziehen.
Also tatsächlich ist das auch so in die Richtung noch geplant. Also es wird auch noch mal so eine Komoot-Collection geben und wenn wir die Trails jetzt fertig haben, kommt es auch noch auf Trailforks und sowas und dann kann man natürlich auch ein paar Prototypen-Touren da auch auf der Webseite dann veröffentlichen, ne? So nach dem Motto, wenn du jetzt alle 4 Trails oder alle 5 Trails sinnvoll am Stück fahren willst, wie könntest du die über welche Routen zusammenbauen und solche Sachen dann auch, ne? Das wird es schon noch geben. Mhm. Ja, mal gucken, vielleicht macht man da wirklich ein Strava-Segment raus und dann gucken wir mal, wer da so der Schnellste ist, ne?
Ja, spannend. Das wird noch richtig gut. Was muss man denn machen? Oder unsere Hörer, was müssten sie denn machen, wenn sie jetzt da ganz großes Interesse gekriegt haben? Haben was von Teuto-Freunde gehört? Teuto-Freunde ist ein eingetragener Verein. Wenn man euch in eurem Projekt sozusagen unterstützen möchte, was muss man machen? Wo muss man? An wen muss man sich wenden? Genau, wie kann man euch unterstützen?
Also wir haben das eigentlich versucht, es super einfach zu halten. Und zwar, also erstmal, wenn du die Trails fahren willst, dann kannst du natürlich bei uns auf die Seite gehen, da gibt es eine Trailliste, da sind die Startpunkte aller Trails auch drin.
Der Name eurer Seite?
Die Teuto-Freunde. Einfach Teuto-Freunde. Oder teutofreund.de.
Wir verlinken das in den Shownotes.
Also wenn man bei Google Teuto-Freunde eingibt, dann landet man bei unserer Webseite. Das funktioniert. Also da brauchen wir auch kein SEO oder so. Teuto-Freunde eingeben, ist dann bei unserer Webseite. Und da ist eine Trailliste mit allen Trails drauf, da findet man die Startpunkte. So, und wenn man dann an den Trails auch ist, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, uns zu supporten. Wenn man jetzt von weiter weg kommt und sagt, okay, Verein und so weiter ist nicht so meins, dann hat man auch die Möglichkeit, an den Trail-Schildern ist überall so ein Data-Matrix-Code dran. Da kann man dann auch über PayPal eine kleine Spende dalassen. Man kann auch reinschreiben, die Spende ist zu verwenden für Bratwürstchen, für die Trailbauer oder wie auch immer. Da kann man eine kleine Spende dalassen. Das wird auch tatsächlich sehr gut angenommen. Also das funktioniert. Da sind viele dabei, die da dann, wo man dann am Wochenende immer mal so sieht, okay, da sind dann jetzt wieder welche unterwegs gewesen und da kommen da Spenden rein. Für das Projekt, das ist super. Also das ist natürlich auch für uns einfach eine tolle Rückmeldung, dass das Projekt auch gut angenommen wird. Und natürlich für Leute, die hier aus der Region sind, sich vielleicht auch in dem Verein engagieren wollen oder auch, wir haben ein Racing-Team, wir bieten ja auch dann Touren an und solche Sachen auch. Wir sind jetzt gerade dabei, noch so ein bisschen Kinderangebote aufzubauen. Die dürfen natürlich auch gerne Vereinsmitglied werden. Da findet man auf unserer Webseite, kommt man da auch relativ einfach rein. Da gibt es einen Bereich, wo man dann Mitglied werden kann. Und das ist alles elektronisch und das geht eigentlich ganz einfach, glaube ich. Auch ehrlicherweise so, Vereinsmitglied ist super, weil je mehr Vereinsmitglieder wir haben, umso höher ist natürlich auch irgendwie so unser Standing mit den Vertragspartnern und so, ne? Und das ist natürlich, das festigt das Ganze natürlich auch alles, ne?
Wie viele Leute seid ihr denn jetzt schon im Verein?
Also ich habe jetzt nicht nochmal für heute aktuell abgerufen, aber wir hatten neulich mal die 200 voll. Und das hat mich sehr gefreut.
Das ist ja schon eine ordentliche Zahl, ne?
Ja, das ist der Hammer. Ich hatte, kann ich auch so sagen, mein Das persönliche Ziel, was ich mal so für uns ausgerufen hatte, war, dass wir die 100 schaffen im ersten Jahr. Ja, haben wir geschafft. So, ne? Also mega, wie das angenommen wurde. Das ist einfach ganz fantastisch.
Wie verteilt sich das auf aktive und nicht aktive Vereinsmitglieder? Also aktiv im Bezug auf selbst Fahrradfahren, also selbst die Trails nutzen. Habt ihr da einen Überblick?
Nee, das kann ich dir ehrlicherweise gar nicht sagen, aber das halten wir so jetzt nicht nach. Ich gehe aber ehrlicherweise davon aus, dass in der Geschwindigkeit, wie die Leute da reingekommen sind, dass das alles Mountainbiker sind. Und wir haben ja auch schon jetzt hatten jetzt auch die Mitgliederbeträge auch angepasst in dem Sinne, als dass wir da einen Familienbeitrag auch mit eingeführt haben und so. Also ich würde jetzt mal schon sagen, dass die meisten, die da auch drin sind, auch tatsächlich aktive Mountainbiker sind und auch regelmäßig da fahren. Wir haben natürlich welche, die kommen ein bisschen von weiter weg, auch mal von Münster und sowas oder auch Bielefeld und so. Aber ihr habt ja selber vorhin auch gesagt, bei den Kennzeichen, die bei uns auf den Parkplätzen stehen, ist jetzt so Münster und Bielefeld auch jetzt nicht so unrealistisch, ne? Also auch Bad Iburg ist ja auch dann doch auch recht nah an Münster dran, je nachdem, wo man da wohnt.
Daniel, was meinst du, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du, ich habe auch so einen schönen Dörnberg, der heißt, keine Ahnung wie, und ich möchte da auch ein paar Trails haben. Was würdest du sagen? Was erste Schritt? Was kannst du irgendwelche Tipps geben, dass das ein bisschen leichter wird, dass man so da reinkommt, weißt du?
Puh, also, ja, die Frage ist super. Ich habe mir auch so gedacht, okay, sind wir überhaupt schon so weit, dass wir da groß Tipps geben können? Ich meine, wir haben jetzt unser Projekt hier ans Laufen gekriegt und so wie ich vorhin erzählt habe, es gehörte einfach auch viel, viel Zeit und auch viel, viel Ruhe, Geduld dazu und auch die richtigen Leute erstmal irgendwie zusammenzukriegen. Das ist natürlich schon eine Geschichte, die ja, also einfach auch viel, soll man sagen, auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Glück erfordert oder so. Man muss ja irgendwie die Leute kennen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, was wäre so das Erste? Genau, also so die Leute zusammensuchen, gerade am Anfang, dass man eher Leute hat, die auch sich so ein bisschen vielleicht so in diesem politischen Bereich so ein bisschen zu Hause finden und da wohlfühlen, auch sowas so vielleicht so dieses Reden, wenn es so um Verträge geht und solche Sachen dann auch vielleicht ertragen können. Dann nochmal vielen lieben Dank an Martin, das ist so unser Politikgenie in der Runde, also das war auch so ein bisschen so sein Steckenpferd. Und wenn man es einfach haben will, hat man einfach das große Glück, dass man vielleicht sich ein Gelände raussucht, wo man nur mit einem Grundbesitzenden reden muss. Viele andere Projekte haben halt so dann Stadtwald oder wie wir jetzt auch, wir haben ja den Landesforsten da als Partner. Das macht es halt viel, viel einfacher, als wenn man jetzt mit ganz, ganz vielen Personen reden muss. Ich glaube, das Wichtigste in so einem Projekt ist einfach, dass man sich die Zeit nimmt an der Stelle und auch versteht, was die Probleme der anderen Seite ist. Und das ist eine Sache, die ich auch in den Jahren, die wir hier gemacht haben, glaube ich, auch gelernt habe. Also da waren ganz viele Dinge dabei, an die habe ich vorher nie gedacht, wo ich mir jetzt tatsächlich auch Gedanken mache und denke so, ja, stimmt, das ist halt doof, wenn wir das machen. So, ne? Und das gehört, glaube ich, auch dazu, einfach ein Verständnis dafür zu gewinnen für die andere Seite. Und ich glaube, das ist dann ganz wichtig, also dass man so versucht, erstmal diese Konflikte in den Griff zu kriegen und dann, wenn man dann einen Vertragspartner hat, der ein großes Gelände hat, dann geht das eigentlich auch ganz gut.
Das war doch eigentlich ein fast schönes Schlusswort. Wir haben die fortgeschrittene Zeit. Wir sind jetzt schon wieder eigentlich weit, noch nicht ganz weit, aber wir sind schon über unsere angesetzten Stunde, die wir uns eigentlich immer vornehmen, die meistens ja nicht hinhaut. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, lieber Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast und über euer Projekt, was uns allen zugutekommt, berichtet hast mit allem, was euch in dieser ganzen Zeit bewegt hat. Ich möchte mich bei dir bedanken, lieber Reini, dass du dir auch die Zeit genommen hast, heute bei diesem schönen Thema mitzumachen. Und ja, ich hoffe, dass euch draußen, euch Zuhörern, unsere Folge gefallen hat. Lasst uns einen Daumen hoch da, wenn euch zu diesem Thema Fragen aufkommen oder unter den Nägel brennen, schreibt sie uns. Wir werden alle Informationen in den Shownotes verlinken. Ja, und dann Vielen Dank nochmal, Jungs. Und ja, ein Tschüss nach draußen, würde ich sagen.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Tschüss.
Also,
tschüss. Tschüss.
Ja, fertig, Jungs, stoppen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.